Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta, dem Tor zur Geschichte, dem Volksfreund-Podcast zur History hier in der Region. Und heute unterhalten wir uns über die Hexenverfolgung vor rund 500 Jahren. Denn einer der reichsten Männer der Stadt Trier wurde damals Opfer dieser Verfolgung. Dabei hatte er selbst als Richter an dieser Verfolgung mitgewirkt. Wer war Dietrich Flade? Wen hat er verurteilt? Und wieso konnte er seine eigene Hinrichtung nicht verhindern? Warum musste die Stadt Trier übrigens auch jahrhundertelang auf seinen Nachlass einen Beitrag leisten? Dazu haben wir heute zu Gast Frau Rita Voltmar von der Universität Trier. Sie ist eine ausgewiesene Expertin zu diesem Thema. Und zu Gast ist bei uns auch Alexander Schumitz, mein Kollege aus der Redaktion. Willkommen.
Grüß dich, Miguel.
Guten Tag.
Warum wissen wir heutzutage so viel über Flade?
Wir wissen viel über Flade, weil seine Gerichtsakten erhalten sind. Diese Akten sind 1882 nochmal wieder aufgefunden worden. Die waren lange Zeit vermisst und verschollen. Aber ein amerikanischer Gelehrter, George Lincoln Burr, hat sie bei einem Berliner Buchhändler, einem Antiquar, aufgespürt. Burr war auf der Suche nach Manuskripten, Gerichtsakten, Traktaten zum Hexenthema, um sie der Cornell University in Chicago einzuverleiben. Und durch diese Akten wissen wir, wie der Prozess verlaufen ist. Gleichzeitig liegen auch im Stadtarchiv weitere Dokumente, sein Testament zum Beispiel oder auch die Leumundszeugnisse, die Flade sich hat ausstellen lassen. Es gibt die Ratsprotokolle zum Teil noch erhalten. Also es gibt eine Vielzahl von Quellen, wo wir rekonstruieren können, was in seinem Verfahren passiert ist und auch wie seine soziale und politische Stellung in der Stadt Trier gewesen ist.
Was ist das überhaupt für eine Epoche gewesen, in der dieser Dietrich Flade gelebt hat? Wer er übrigens ist, da kommen wir gleich drauf zurück. Aber was ist das für eine Zeit, damals vor 500 Jahren?
Die Chroniken beschreiben diese Zeit als eine Zeit voller Krisen, voller Katastrophen. Wir können die Auswirkungen der kleinen Eiszeit feststellen. Den Menschen damals war natürlich nicht klar, dass es sich um Auswirkungen der kleinen Eiszeit handelt. Was sie aber bemerkt haben, waren Fröste, Hagelschläge, Unwetter aller Art. Das führte zu zahlreichen Missernten, insbesondere in der Moselgegend, in den Weinkulturen und anderen Sonderkulturen, Obst- und Gemüseanbau. Das führte zu vermehrten Ungezieferplagen, Schneckenplagen. Und diese Missernten hatten Teuerungen zur Folge. Und man kann sich vorstellen, schlechte Ernährung, Hunger führt auch zu größeren Anfälligkeit von Krankheiten. Nicht nur beim Menschen, sondern auch beim Vieh. Und wenn wir dann in die allgemeine politische Situation reinschauen, können wir auch feststellen, dass es zahlreiche kriegerische Konflikte gegeben hat mit ihren Auswirkungen. Die Menschen haben das 16. Jahrhundert als eine Zeit voller Umbrüche, voller Unsicherheiten wahrgenommen.
Aber es ist ja absurd, dass damals die Menschen vor 500 Jahren ernsthaft an Hexerei geglaubt haben, an Magie, an Hexen, an Teufelspakt, oder? War das nicht eine aufgeklärte Zeit schon damals?
Das kann man sicher nicht als aufgeklärte Zeit bezeichnen, zumal man ja mal klären müsste, was unter Aufklärung überhaupt zu verstehen ist. Selbst Aufklärer haben noch an Okkultes geglaubt, an Geister und an Hexen oder auch Teufel. Der Hexenglaube entsteht ja etwas früher, im 15. Jahrhundert, zumindest in seinen Bestandteilen mit Teufelspakt, Hexensabbat, Schadenzauber, Hexenflug und alles, was sonst noch dazugehört. Und dieser Hexenglaube bot eine gute Erklärung dafür, warum es zu diesen Unwettern kam. Zum Beispiel, weil man glaubte, die Hexen versammeln sich auf ihren Tanzplätzen, hecken diese Wetterzauber aus, die dann Ernte vernichten und zu allerlei anderen Schäden führen.
Gibt es denn konkrete Zahlen eigentlich, wie viele Menschen damals dieser Verfolgung vor rund 500 Jahren hier in der Region zum Opfer gefallen sind?
Die Ermittlung von Zahlen ist etwas schwierig. Wir wissen, für die Reichsabtei St. Maximin, für das gesamte Territorium, das sich ja auch zum Teil im Hunsrück und an der Mosel erstreckt, dass zwischen 1586 und 1596 rund 400 Menschen hingerichtet worden sind. Also in dem Territorium der Reichsabtei St. Maximin haben wir eine sehr hohe Hinrichtungsquote. Für die Ämter des Kurfürstentums Trier wird es etwas schwieriger, weil hier alle Prozessakten bis auf wenige Fragmente verloren gegangen sind, sodass wir Rückschlüsse und Hochrechnungen machen müssen. Und wir rechnen mit ungefähr 1000 Hinrichtungen, was allerdings bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl des Kurfürstentums eine wesentlich geringere Quote ausmacht als in der Reichsabtei St. Maximin. Aber wir sind uns einig, dass natürlich jeder Mensch, der wegen Hexerei hingerichtet worden ist, einer zu viel gewesen ist.
Wer war Dietrich Flade? Wann wurde er geboren?
Dietrich Flade ist geboren 1534 und er kommt aus einer Familie, die ursprünglich aus St. Vith, also aus dem jetzigen Belgien, stammt. Die Familie war schon recht wohlhabend und auch hier angesiedelt in der städtischen Elite. Sein Vater war gleichfalls Schreiber. Dietrich Flade studiert dann, wird Jurist, ausgebildeter Jurist, kommt zurück nach Trier und nimmt ziemlich schnell auch wichtige Ämter in der kurfürstlichen Verwaltung ein. Zunächst einmal bei dem damaligen Kurfürsten Jakob von Eltz und dann später auch bei Johann von Schönenberg. Flade scheint auch reich geheiratet zu haben, so genau weiß man das nicht. Man vermutet, dass sein großes Vermögen auch zum Teil aus der Mitgift seiner Ehefrau stammt, die dann aber bei einer Pest, bei einem Seuchenzug stirbt. Flade nimmt eine wichtige Position im Regiment des Kurfürsten ein, auch in der Stadt. Er wird dann auch Stadtschultheiß unter anderem. Er hat Ämter als Schöffe, zum Beispiel auch in St. Maximin oder auch im Trierer Hochgericht ist er tätig am Gericht. Und nach wird er sozusagen zum wohlhabendsten und politisch höchst einflussreichen Mann in der Stadt. Was ich herausgefunden habe, auch durch das Suchen in den Taufpatenregistern, ist, dass er kaum als Taufpate gewählt worden ist in der Stadt. Jetzt mag man sich fragen, wofür ist das ein Indikator? Aber man kann daran sehen, dass er relativ sozial isoliert gewesen ist, weil die alteingesessenen Trierer Bürger und Bürgerinnen ihn als einen Karrieristen wahrscheinlich eingestuft haben, der auf der Seite des Kurfürsten und auch Stadtherrn von Trier gesehen haben, der sich vehement gestellt hat gegen die Versuche der Stadt, den Erzbischof und Kurfürsten als Stadtherrn abzuwerfen und die Reichsunmittelbarkeit zu erwerben. Also Dietrich Flade als wohlhabenden, reichen, politisch einflussreichen, aber sozial isolierten Mann.
Aber es stellt sich dann ja trotzdem die Frage, wieso hat er in der Stadt Trier dann 4.000 Gulden für den Prozess zur Reichsunmittelbarkeit geliehen?
Flade war generell als Geldverleiher bekannt. Er hat auch dem Erzbistum 9.000 Gulden geliehen. Er hat auch Geld verliehen, auch in kleineren Krediten, an Bauern und Winzer aus der Umgegend. Nicht nur er, sondern auch andere Trierer Reiche, wie zum Beispiel Hans Kästen, der später auch in den Hexenprozess hineingezogen wird. Und er hat natürlich dadurch auch seinen Profit machen wollen, indem er Geld verliehen hat. Durchaus auch an die Stadt Trier, die sich ja hohe Schulden aufgeladen hatte wegen dieses Reichsunmittelbarkeitsprozesses.
Und er war aber ein Parteigänger des Bischofs.
Er war ein Parteigänger des Kurfürsten, Stadtherrn und Erzbischofs, ja.
Kann man denn sagen, er war der reichste Mann der Stadt damals?
Es wird oft so kolportiert, er sei der reichste und wohlhabendste Mann der Stadt gewesen. Genaue Statistiken, wie viel Vermögen jeder einzelne dieser an diesem ganzen Kampf der Stadt Trier um die Reichsunmittelbarkeit beteiligten Männer gehabt hat. Das ist versucht worden und es scheint wirklich so zu sein, dass er einer der wohlhabendsten, wahrscheinlich sogar der wohlhabendste Mann war.
Hat er denn eigentlich Kinder gehabt?
Wenn ich mich recht entsinne, hat er einen Sohn gehabt, der ist aber auch relativ früh gestorben. Das sieht man auch an seinem Testament, das ja überliefert worden ist und in dem er dann sein Vermögen hauptsächlich seinem Neffen vermacht in Speyer und der erbt auch alles.
Das heißt, wenn wir kurz zusammenfassen, wir reden also von einem Mann, der ist zugezogen, er verfügt über sehr viel Geld, er hat in Trier offenbar nicht viele Freunde, in Anführungszeichen, er hat keine Kinder bzw. einen Sohn gehabt, er verleiht Geld, heißt, damit macht man sich auch Feinde, je nachdem wie viel Geld er auch dann wieder zurückfordern will. Und dann war er ja auch noch Richter und hat als solcher wiederum ja auch an dieser Hexenverfolgung mitgewirkt, oder?
Er war Stadtschultheiß und er hat tatsächlich auch als Vorsitzender an Hexereiverfahren teilgenommen, beziehungsweise da auch eine aktive Rolle gespielt. Er lässt sich, als der Verdacht gegen ihn selbst sehr stark wird und stärker kulminiert, sich auch selbst ein Leumundszeugnis ausstellen, dass er immer gemäß der Vorgaben der hexereiverdächtige Personen verfolgt hat. Quasi als seine eigene Entschuldigung, dass er nicht zu diesem Laster der Hexerei verfallen sei. Wir wissen von 8 bis 9 Verfahren, die er geführt hat, Möglicherweise waren es auch mehr. Aber von 8 Verfahren ist in diesem Leumundszeugnis die Rede. Ein Fall davon ist der gegen Margarete Braun. Da haben wir auch fragmentarisch die Prozessakten überliefert. Und wir können in dem Verfahren sehen, dass Flade recht unerbittlich gegen diese verdächtigte Frau vorgeht. Er ordnet mehrfache Folterungen an. Margarete Braun ist relativ widerständig und legt auch nicht sofort ein Geständnis ab oder erstmal Teilgeständnisse. Und ich konnte auch dann einen Brief finden, wo Flade dem auf der Flucht befindlichen Ehemann der Margarete Braun nachstellen lässt, weil er sich davon erhofft, wenn man des Mannes habhaft werden kann, dass man dann noch ein zusätzliches Druckmittel hat gegen Margarete. Auch lässt er Hausdurchsuchungen durchführen bei ihr. Und auch wenn wir das Urteil im Fall Margarete Braun nicht haben, so ist doch zu vermuten, dass sie hingerichtet worden ist, denn schlussendlich wird sie dann doch zu Geständnissen gebracht.
Und dann kommt es ja quasi wahrscheinlich zu der Schlagzeile des Jahres damals in Trier. Flade selber wird der Hexerei bezichtigt im Jahre 1588. Warum eigentlich?
Ja, 1588 wird dann die Kommission eingesetzt, die die bis dahin schon vorliegenden Bezichtigungen gegen Flade zunächst einmal zusammenstellen soll. Das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Wir haben erst größere Verfolgungen im Amt Saarburg. Da können wir davon ausgehen, dass schon 60 Personen wegen Hexerei hingerichtet worden sind. Und in diesen Verfahren werden Trierer Bürger und Bürgerinnen als Anführer und Anführerinnen auf dem Hexensabbat bezichtigt. Und es geht die Rede von einem sogenannten Großling, also einer höher stehenden Person, einem Mann aus der städtischen Elite, der Anführer auf dem Hexensabbat sein soll. Diese Verdächtigungen verdichten sich dann immer mehr, bis dann sein Name auch zum ersten Mal genannt wird in einem Prozess gegen eine reiche Frau aus Euren. Aber er wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit dieser Frau konfrontiert. Das wäre die übliche Vorgehensweise gewesen bei so einer so schweren Anschuldigung, dass die Person, die kurz vor der Hinrichtung steht, mit der von ihr bezichtigten Person konfrontiert wird und sie diese Bezichtigung dem Angeschuldigten ins Gesicht wiederholt. Ich nehme an, dass zu diesem Zeitpunkt auch das Trierer Gericht noch gar nicht glauben konnte, dass wirklich Flade der Anführer auf dem Hexentanzblatt sein soll, weshalb da erstmal noch kein weiteres Vorgehen in Kraft gesetzt wird. Aber wenn so ein Name schon mal genannt ist und er die Runde macht, dann kann man davon ausgehen, dass Flade auch in weiteren Verfahren bezichtigt worden ist. Und so ist es dann auch. Es kommen weitere Besagungen gegen ihn vor. Der Statthalter Zahn von Merl empfiehlt ihm dann, er solle sich doch konfrontieren lassen mit einer dieser wegen Hexerei verurteilten Personen, um sich Angesicht zu Angesicht frei zu sprechen. Flade als Hexenrichter weiß aber wahrscheinlich sehr genau, dass in solcher Situation die der Hexerei ja schon verurteilten Personen ganz vehement bei ihren Beschuldigungen bleiben. Und da die vorher schon gebeichtet haben, geht man davon aus, dass sie niemals mit einer Lüge, also einer falschen Bezichtigung, in den Tod gehen würden. Und einer solchen Bezichtigung wollte Flade sich natürlich nicht aussetzen. Und aus diesem Grund versucht er dann auch die Leumundszeugnisse zusammenzubekommen, bekommt er dann auch, und sukzessive andere Dinge in Kraft zu setzen. Er appelliert an den Kurfürsten, an den Erzbischof. Er macht dann auch dummerweise 2 Fluchtversuche. Fluchtversuche sind Eingeständnisse der Schuld nach den damaligen Rechtsnormen. Zunächst einmal versucht er, mit einer Kutsche zu fliehen und wird dann aber bei Beckingen gestoppt. Er ist in der Kutsche des Komturs.
Das ist im Saarland, ne? Beckingen, ne?
Richtig. Also ja. Er hat es eigentlich schon relativ weit geschafft, ja. Aber der schickt ihn wieder zurück. Dann versucht er noch einmal zu Fuß zu fliehen, aber auch das wird verhindert. Die Pforte bleibt zu und er muss umdrehen und wird dann aber auf dem Rückweg, man muss sich das wirklich wie eine Hetzjagd durch die Stadt vorstellen, auch von den Studenten der Universität verfolgt, beschimpft mit Gejohle, und er muss sich in den Dombezirk flüchten und wird dann nicht lange danach auch letztendlich auch unter Hausarrest gestellt.
Trier hatte ja damals eine Stadtmauer, das heißt, er ist an der Pforte, ne? Also der Mauer dann abgewiesen.
Richtig.
Worden. Ne?
Die Stadtmauer von Trier war an einigen Stellen etwas brüchig,
ach so.
Aber er ist trotzdem, wollte er natürlich auf der Straße durch. aber der Wächter hat ihn erkannt. Vlade war ein bekannter Mann in der Stadt und hat ihn einfach nicht durchgelassen.
Und beim ersten Fluchtversuch hatte er ja die Hilfe gehabt vom Komtur, das vom Deutschorden, der hier in Trier ansässig gewesen war.
Ja, aber der Komtur wusste aber nicht so genau um die Bezichtigung über Vlade Bescheid. Und das hat man ihm dann per Boten mitgeteilt und daraufhin hat er ihn wieder zurückgeschickt.
Also Vlade wusste, was ihm blühen würde.
Vlade wusste ganz genau, was passieren würde, wenn er einmal in so einen Prozess hineingezogen wird.
Ist ja auch ganz spannend, dass Sie erzählt haben, dass ihn quasi die Studenten durch die Stadt gejagt haben. Er war ja auch, wenn ich das richtig erinnere, Rektor der Universität eine Zeit lang.
Er war eine Zeit lang Rektor der Universität. Sie müssen bedenken, dass die Universität, also die theologische Fakultät und die philosophische Fakultät von den Jesuiten dominiert war. Die haben also da die Schüler, Studenten betreut und die damaligen ansässigen Jesuiten in der Stadt Trier waren ausgesprochen hexengläubig und sie haben auch in Predigten zur Hexenverfolgung aufgerufen und sie waren als Exorzisten oder Beichtväter an den Hexenverfolgungen beteiligt und die von ihnen unterrichteten Studenten waren wohl auch sehr gut darin unterrichtet, was man unter Hexerei zu verstehen hat, wie gefährlich dieses Delikt wahrgenommen wurde und dass man unbedingt gegen Verdächtigte vorgehen sollte. Die von mir schon erwähnte Margarete Braun ist gleichfalls auf der Straße beleidigt worden, ausgegrenzt worden, wenn man so will, gemobbt worden. Auch andere Frauen, auch der städtischen Elite, sind bei Prozessionen beleidigt, diffamiert worden. Man hat ihnen den Schleier vom Kopf gezogen. Das ist eine unglaubliche Ehrverletzung, um sie sozusagen bloßzustellen, weil sie unter Hexereiverdacht gestanden haben.
Was ich noch nicht ganz verstehe ist, ich meine, okay, er war zugezogen und er hatte, wie gesagt, nicht viele Freunde in Anführungszeichen, ne? Aber er hatte ja Fürsprecher, er war ja ein wichtiger Mann gewesen, hatte wichtige Ämter. Hat denn nicht der Bischof da interveniert? Hey, lasst meinen Mann in Ruhe oder so?
Der Erzbischof Johann von Schönberg hat lange gezögert. Und er hat relativ lange gebraucht, das dauert ja eine ganze Zeit lang, bis diese Verdächtigungen kulminieren. Das dauert ja bis 1588, bis dann endlich die Kommission eingesetzt wird. In der Zwischenzeit werden aber auch zwei sogenannte Hexenbuben bei den Jesuiten untergebracht. Hexenbuben sind Knaben, die von sich behaupten, sie seien von Hexen entführt worden, um auf dem Hexensabbat als Trommelschläger oder Pfeifer zum Tanz aufzuspielen. Und von einem dieser jungen Männer wird angegeben, dass es den Plan eines Giftanschlages auf den Erzbischof gegeben habe, an dem ein hochstehender Mann, gemeint war natürlich Vlade, Vlade wird dann auch weiter bezichtigt, beteiligt gewesen war. Und die Bezichtigungen durch diese heranwachsenden Jugendlichen werden besonders ernst genommen. Und dann beschließt der Kurfürst und Erzbischof, ein theologisches Gutachten einzuholen über den Wert solcher Bezichtigungen und wie dann weiter vorzugehen ist. Und dafür fragt er die Jesuiten der Universität Trier an. Wir haben dieses Gutachten leider nicht überliefert, aber wir haben dieses Schreiben von Johann von Schönberg. Dieses Gutachten ist wahrscheinlich sehr zu Ungunsten von Vlade ausgefallen, weil nachgehend er dann ja auch verhaftet wird und der ganze Prozess sich entrollt.
Was hat man ihm denn konkret vorgeworfen?
Man hat ihm vorgeworfen, dass er nicht einfach nur ein Mitglied der Hexensekte ist, die sich ja angeblich auf dem Hexensabbat trifft, um diese ganzen schrecklichen Dinge auszuhecken, sondern dass er der Anführer ist. Also er soll in einer goldenen Kutsche mit schwarzen Pferden auf den Hexensabbat gefahren sein. Er soll dabei klar zu erkennen gewesen sein, weil er seine Amtskette trug. Und er soll den ganzen Sabbat präsidiert haben, dem vorgesessen haben. Und gemeinsam mit anderen Trierer Oberhexen, sage ich mal, die armen dörflichen Hexen dazu gezwungen zu haben, diesen Schadenzaubern, diesen Wetterzaubern zuzustimmen. Also dieses Kollektiv der Hexen muss immer gemeinsam diesen Beschluss fassen. Dahinter steht der Vorwurf, dass die reichen Trierer Hexen unter der Anführerschaft von Vlade die Ernten in den Dörfern vernichten lassen, um ihre eigenen Vorräte, die sie gehortet haben, also Getreidespekulation, teurer verkaufen zu können. Also sozusagen ein doppelter Verrat und Gotteslästerung, die Vlade da begangen haben soll. Er soll das große Unwetter bei Falzel ausschlaggebend mit ausgeheckt haben. Das war eine große Unwetterkatastrophe, bei der eine ganze Kuhherde vom Blitz erschlagen worden ist und auch der Wald zum Teil vernichtet worden ist. Er soll eine riesige Schneckenplage herbeigezaubert haben oder dafür auch gestimmt haben. Er soll auch Pfannkuchen mit den zerschnittenen Herzen ungetauft gestorbener, aber wieder ausgegrabener Kinder gegessen haben, die auch an andere Hexen verteilt. Das sind 8 Schweigezauber, damit die Hexe unter der Folter ihre angeblichen Komplizen nicht angibt. Also Vlade war ein angeblicher Oberhexer, der alle diese ganzen schlimmen Taten ausgeheckt und die anderen dazu gezwungen hat, das auch auszuführen.
Aber die Leute haben es für bare Münze genommen.
Ja, man kann davon ausgehen, dass die meisten das als auch geradezu rational, logisch und folgerichtig angesehen haben, weil Vlade durch seine Unbeliebtheit und durch seinen Reichtum und man hat ihm Geiz unterstellt, in seinem Verfahren muss er dann auch gestehen, aus Wollust sich mit einer Teufelin eingelassen zu haben. Also das sind ja alles Todsünden, die als Indizien dafür gelten, dass man anfällig ist für die teuflische Verführung. Und wenn man sich überlegt, dass Vlade ja nicht der erste Hexenprozess in der Stadt Trier ist, er ist auch nicht der erste Prozess gegen eine Mitglied der Elite. Es gibt auch vorher schon Verfahren, die gegen Angehörige aus der Bürgerschaft gehen. Aber er ist sicher europaweit gesehen einer der hochstehendsten Männer, die je in ein solches Verfahren hineingezogen worden sind. Und nach seiner Hinrichtung hören die Verfahren ja nicht auf. Er wird noch, nachdem er dann auch gebeichtet hatte, vor seiner Hinrichtung mit Peter Beer konfrontiert. Peter Beer ist gewissermaßen auch ein Amtskollege, der auch aus diesem Kreis von Schöffen und Bürgermeistern stammt und bezichtigt ihn schwer der Hexerei. Beer wird sich durch Selbstmord dann der weiteren Folter entziehen. Auch seine Frau, die wird auch bezichtigt, auch noch andere Mitglieder aus der bürgerlichen Elite. Viele davon, ja ich würde sagen fast alle, gerade die Männer, waren in diesen verlorenen Reichsunmittelbarkeitsprozess der Stadt Trier verwickelt gewesen. Das ist so auch bei Hans Reuland, der ja dann erst später in den Verfahren gezogen wird. Das ist so beim Webermeister Rausch, es ist so bei Hans Kästen, Hans Fiedler. Und die werden in der Stadt von den Angehörigen der Zünften auch verantwortlich gemacht für den Verlust dieses Prozesses wegen Reichsunmittelbarkeit. Sie werden verantwortlich gemacht für die desolate finanzielle Situation in der Stadt, für den wirtschaftlichen, sozialen Niedergang in der Stadt. Und die sind in gewisser Weise so die Sündenböcke. Hans Kästen wird zum Beispiel nie hingerichtet, weil er rechtzeitig etwas macht, was Vlade nicht gemacht hat. Er scheint, was später auch Hans Reuland macht, freiwillig gestanden zu haben, dass er der Hexerei verfallen ist und wird dann sozusagen zunächst einmal begnadigt. Und es scheint so, als ob er dann auch eine schwere Krankheit ihn ereilt, weil ich konnte Unterlagen finden, die zeigen, dass andere für ihn unterzeichnen, also er unter Umständen gar nicht mehr fähig war, Unterschriften zu leisten. Aber Hans Kästen macht etwas. Er widmet große Teile seines Vermögens dem entstehenden Trierer Armenkasten. Also man etabliert in der Stadt Trier ein neues Armenfürsorgewesen, aus dem die städtischen Armen einen gewissen Obolus bekommen sollen zur Unterstützung. Daran kann man sehen, dass auch die soziale Situation sehr schlecht war in der Stadt Trier. Und man nimmt jetzt einen Teil der Vermögen der wegen Hexerei Verurteilten. Das stiften sie von sich aus. Das wird auch nicht konfisziert. Teile dieses Vermögens fließen ein in diesen neuen Armenkasten.
Sie haben jetzt gerade schon Folter erwähnt, Geständnisse, Testamente. Wie ist das denn dann bei Dietrich Vlade dann gewesen? Der hat sich doch mit Sicherheit gewehrt gegen diese ganzen Anschuldigungen.
Dietrich Vlade versucht so lange wie möglich kein Geständnis abzulegen, wird dann aber zunehmend auch dazu gezwungen. Er wird auch gefoltert. Sie müssen sich vorstellen, Dietrich Vlade, so wie er geschildert wird, ist ein etwas älterer, wohlbeleibter Mann, der das, was an Schmerzen auf ihn zukommt, bei der Folter vielleicht gesehen hat, aber keineswegs daran gewöhnt ist. Außerdem leidet er unter einem Bruch. Und wenn Sie bedenken, dass er aufgezogen wird, also mit nach hinten verschränkten Armen in die Höhe gezogen wird, dann zieht der schwere Leib ihn auch nach unten mit der Behinderung, die er schon hat. Und unter Umständen dann auch mit Gewichten an den Füßen und das mehrfach. kann kaum jemand das aushalten. Und Vlade wird dann eben auch zum Geständnis getrieben. Er versucht dann eine Strategie, indem er sagt, er sei nicht selbst körperlich auf dem Hexensabbat gewesen, sondern der Teufel habe seine Gestalt angenommen. Das ist der Versuch, sich irgendwie da rauszuwinden. Aber dieses Argument fruchtet nicht, weil argumentiert wird, der Teufel könne nur die Gestalt annehmen von Personen, die ihm zuvor im Paktschluss schon sich verschrieben hätten. Also auch dieses Argument wird entkräftet. Das taucht dann auch nochmal auf in dem berühmten Traktat von Peter Binsfeld, dem damaligen Weihbischof, der seinen Traktat gegen die Hexerei und für noch verschärfte Hexenverfolgung schreibt, während der Vlade-Prozess am Laufen ist.
Peter Binsfeld aus der Eifel, aus dem gleichnamigen Ort.
Richtig.
Sie hatten ja schon gesagt, die Einrichtung der Armenkaste in Trier, und es gibt ja nun diese Besonderheit, dass 2024 quasi der Stadtrat und die Kirche sich geeinigt haben, dass dieser fladische Zins nicht mehr an die Kirche geht. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass die Kirche 425 Jahre lang Geld aus diesem Nachlass von Vlade bekommen hat?
Ja, das ist eine Geschichte, die immer wieder in den Medien hervorgezogen wird. Es handelt sich dabei um den Schuldschein in Höhe von 4.000 Gulden. Und dieser Schuldschein aus dem Nachlass von Vlade hat der Kurfürst eingezogen und hat alle Zinsen daran den armen trierischen Stadtverein vermacht. Und diese Zinszahlungen sind eben immer noch weiter ausbezahlt worden, bis jetzt zuletzt 2024 noch an Liebfrauen. Und da kam es ja jetzt zu einer erneuten Abmachung, dass die Zinsen eben nicht mehr an Liebfrauen gezahlt werden.
Gibt es denn sowas Ähnliches wie so eine, ich sag jetzt mal, Zinsverpflichtung für Hexenverfolgte nochmal in der Geschichte, oder ist das ziemlich einmalig in Trier?
Sie können davon ausgehen, dass der Hexerei Bezichtigte und dann auch Verurteilte in vielen Fällen die Möglichkeit bekamen, sofern sie denn über irgendeine Art von Vermögen verfügt haben, ihren letzten Willen aufzusetzen. In Hexerei-Prozessakten finden sich sehr viele solcher Nachlassregelungen, wo das Hab und Gut der Leute verteilt wird. Sie müssen ja ihren Nachlass regeln für die zurückbleibenden Kinder, für die Söhne, für die Töchter. Sie haben vielleicht auch Schulden noch bei anderen Personen, oder andere Personen haben Schulden bei Ihnen. Das muss geklärt werden. Es gibt aber meines Wissens noch viel zu wenig Forschung darüber, wie diese ganzen Legate aussehen, an wen die gehen. Aus den von mir untersuchten Verfahren aus der Eifel, aus dem Luxemburger Land, aus dem Trierer, aus dem Rhein-Maas-Raum kann man sehen, dass viele der wegen Hexerei Verurteilten Legate machen für ihre Richter. Als Dank dafür, das steht dann auch dabei, dass der Prozess und die an den Prozessen beteiligten Schöffen oder der Hexenkommissar sie doch von dem Laster der Zauberei befreit hat und ihnen die Möglichkeit gegeben hat, Buße zu zeigen, zu bereuen, damit ihre Seelen zu retten. Der Körper wird verbrannt, aber die Seele, nach katholischer Auffassung, nach einem gewissen Aufenthalt dann im Fegefeuer, hat aber die Möglichkeit, dann doch in den Himmel aufzusteigen nach der Vorstellung. Also in den Legaten zeigt sich eine, natürlich in Anführungszeichen zu sehen, eine Dankbarkeit, die formuliert wird, gegenüber den Hexenjägern, wenn Sie so wollen. Andere Legate gehen dann natürlich ganz normal an die Familie oder so und so viel Schafe an den Bruder und dieses und jenes.
Aber das ist ja quasi schon eine Verdrehung der Tatsache. Hat denn zum Beispiel Vlade selber daran geglaubt, dass er wirklich ein Hexer ist?
Das ist ganz schwer herauszubekommen. Wenn man sich Vlades Testament ansieht, dann macht er auch Legate für Personen, die über ihn zu Gericht gesessen haben. So. Aber in seinem Testament bestimmt er für sich ein sehr prächtiges Begräbnis und Leichenbegängnis, so als ob er nicht gewusst hat, dass er ja verbrannt und die Asche verstreut wird. Begräbnisse mit unversehrten Körpern waren auch für der Hexerei Verurteilte nur dann möglich, wenn sie geköpft worden wären. Aber das hat in der Regel nie stattgefunden. Die Kadaver sind entweder auf dem Hinrichtungsplatz verscharrt worden oder dann nach dem Köpfen oder nach dem Strangulieren verbrannt worden. Also Das ist ein, ich will nicht sagen ein Enigma, aber es zeigt, dass Vlade vielleicht bis zuletzt gehofft hat, dass man ihm Gnade, und zwar Gnade im Sinne von Verschonung, gewähren würde. Es gibt ja auch einen Brief, den er schreibt an den Kurfürsten, wo er anbietet, dem Kurfürsten sein gesamtes Vermögen zu machen und sich ins Kloster zurückzuziehen, wenn man ihn jetzt nur aus diesem Verfahren herauslässt. Das finde ich ganz spannend und das deutet doch darauf hin, dass er nicht so ganz davon überzeugt war, dass er wirklich der Hexerei schuldig war. Aber wir müssen uns diese Situation von Verhören, von Folterverhören, von Suggestionen, auch das, was die Beichtväter, das wissen wir ja nicht, aber die Beichtväter, haben sie ihn losgesprochen? Wie sind sie mit ihm umgegangen? Und dann soll er ja auch erstens mal seinen Weg zur Hinrichtungsstätte in Euren zu Fuß zurückgelegt haben, was ich für außergewöhnlich halte, wenn man sich die Folter anguckt und an sein Bruchleiden denkt, dann ist kaum glaublich, dass er vom Trierer Rathaus aus zu Fuß dann über die Brücke bis nach Euren zum Hinrichtungsplatz gegangen sein soll. Die Gnade, die er erfuhr, war die übliche Art der Gnade, nämlich die Strangulation, bevor die Verbrennungshütte angezündet worden ist. Das war nicht die Gnade, an die Vlade vielleicht noch geglaubt oder auf die er gehofft hat. Und dann soll er vor seiner Hinrichtung, vor seinem Tod, sich nochmal an die große Menschenmenge gewandt haben und mit mahnenden Worten sich nicht in die Stricke des Satans zu begeben und an seinem Schicksal auch ein Beispiel zu nehmen. Aber die Überlieferung für diese letzten Worte und dieser ganze Gang zur Hinrichtung kommt aus einer Chronik, die von einem Jesuiten verfasst worden ist und die natürlich die Perspektive aus der Sicht eines Chronisten widerspiegelt, der an das Hexereidelikt geglaubt hat und der auch geglaubt hat, dass Vlade schuldig war. Also ob das tatsächlich so stattgefunden hat, habe ich meine Zweifel. Es gibt andere Berichte von Hinrichtungen, wo allerdings die Verurteilten so eine Art von Conversio durchgemacht haben. Das ist eine neue Rolle, die sie annehmen. Also sie verlassen diese aufgezwungene Rolle des Hexeseins und nehmen jetzt die Rolle an des Blutzeugen. Sie legen Zeugnis dafür ab, dass sie sich tatsächlich in den Fängen des Satans befunden haben, aber jetzt sich wieder bekehrt haben und damit zeigen, die Obrigkeit hat gut daran getan und Gottes Gericht ist gerecht und ich sterbe im wahren Glauben. Das war vielleicht auch eine Möglichkeit für diese Menschen, diese fürchterliche Situation zu überstehen, in der man sie zu falschen Geständnissen, falschen Beschuldigungen gezwungen hat. Und sich selbst als Hexer auszugeben, war mit das Allerschlimmste, was man auch seiner eigenen Identität antun konnte.
Eine solche Verbrennungshütte, die kann man ja zum Beispiel im Hexenmuseum in Grimburg hier sehen, im Hochwald. Da gibt es ein kleines Museum, da ist eine solche Hütte rekonstruiert. Und ist denn dieses Geld, was anschließend dann die Stadt Trier jährlich dann zahlen musste, als Nachlass auf die Schuld von Vlade, haben die damaligen Menschen das auch als eine Art Sühnegeld oder Blutgeld wahrgenommen?
Nee. Ich glaube, daran hat sich dann so schnell auch keiner mehr erinnert. Erinnert worden ist die ganze Sache erst dann, als in der gegenwärtigen Zeit man sich damit beschäftigt hat, man sich überhaupt mit Hexenprozessen, Hexenverfolgung auseinandergesetzt hat und dann man in den städtischen Rechnungen festgestellt hat, da sind ja immer noch diese Zinsen, Blutgeld. Auch diese Vorstellung, der Kurfürst hätte das gesamte Vermögen von Vlade konfisziert, stimmt ja nicht und es stimmt auch nicht, dass Vlade das selber vermacht hat, sondern wie gesagt, dieser Schuldschein ist eingezogen worden vom Kurfürsten, um die verarmten Stadtpfarreien zu unterstützen. Und das liegt vielleicht auch so auf einer Linie mit diesen Vermächtnissen, die gemacht worden sind zugunsten des Armenkastens.
Wie sollte denn eine Kommune mit diesem Erbe umgehen?
Also die Stadt Trier hat ja 2014 sich schon mal intensiv damit beschäftigt. Und wir hatten eine Gedenkveranstaltung. Und am Simeonstift ist die Mahntafel angebracht worden. Andere Kommunen haben von Rehabilitation und so weiter gesprochen. Das wird aber auch zum Teil zwiespältig bewertet, weil man muss ja sehen, wie ist die Rechtsnachfolge. Also das Bistum Trier hat mit den Verfolgungen in St. Maximin und in der Stadt Trier und im Kurfürstentum Trier in dem Sinne nichts zu tun, in dem das ja alles weltliche Gerichte waren, die diese Verfahren geführt haben. Es war eine ganze Reihe von unterschiedlichen Gerichten, die daran beteiligt gewesen sind, sodass allein die Stadt Trier oder der Magistrat Trier nicht in der Rechtsnachfolge zu sehen ist. Wir haben ein großes Namensmaterial, der, wenn Sie allein an die fast 400 Hingerichteten im Amt St. Maximin denken, also im Territorium der Reichsabtei St. Maximin, wir haben auch die ganzen Namenslisten, die im sogenannten Hexenregister des Claudius Musi gesammelt worden sind. Das ist ja bereits ediert worden. Aber die Prozesse aus der Stadt Trier selbst, davon existieren ja noch einige, die zu edieren und digital vielleicht auch zugänglich zu machen mit entsprechendem Begleitmaterial. Das wäre eine Möglichkeit, hier mehr auch für Informationen zu sorgen und die Forschung ja auch noch ein bisschen mehr sichtbar zu machen, weil die Verfahren sind zum Teil ja schon gut aufgearbeitet, aber da steckt so viel Material über die Zeit selbst drin, dass es sich immer wieder lohnt, sich damit zu beschäftigen. Und das Interesse ist ausgesprochen groß an den Verfahren, zumal die Verfahren in der Stadt Trier, in St. Maximin und im gesamten Kurfürstentum Trier ja reichsweit und ich möchte fast sagen europaweit rezipiert worden sind in ihrer Zeit und als eine der schrecklichsten Verfolgungen angesehen worden sind. Man hat in der zeitgenössischen Erinnerung im 16. Jahrhundert schon diese ganzen Verfahren zusammengeworfen und hat immer von der großen Trierer Hexenjagd gesprochen und hat kaum unterschieden zwischen dem, was in der Stadt Trier, im Kurfürstentum Trier und in dem Territorium der Reichsabtei St. Maximin vor sich gegangen ist.
Wäre es denn denkbar, dass man zum Beispiel an der Jesuitenkirche auch einen Gedenkort macht, wo man all diese Opfer gedenkt?
Ja, an der Jesuitenkirche wird ja schon Friedrich Spee gedacht mit einer Gedenktafel. Das Grab von Friedrich Spee ist da. Und wenn man sich mit Friedrich Spee beschäftigt, beschäftigt man sich ja ganz sicher auch damit, mit der Gegnerschaft gegen die Hexenprozesse, die bei Spee ja im Mittelpunkt stehen. Spee hat nicht den Hexenglauben angegriffen. Das hat er auch absichtlich nicht gemacht, weil wir zur Zeit oder kurz nachdem auf Vlade hingerichtet worden ist hier in Trier, haben wir hier in Trier einen holländischen Theologen, der aus den Niederlanden hierher geflüchtet ist, also ein katholischer Konfessionsmigrant, Cornelius Loos. Und der hat eine ausgesprochen skeptische Schrift gegen Hexenglaube und Hexenprozesse geschrieben. Er sagt, der Teufel kann materiell überhaupt nicht auftreten. Es gibt keinen Teufelspakt, es gibt keine Buhlschaft, kein Hexensabbat. Er macht sich unglaublich satirisch darüber lustig und er bezichtigt aber den Kurfürsten der Tyrannei und er sagt, die Prozesse, die Hexenprozesse sind eine neue Alchemie, wo auf der Folterbank aus dem Blut der Angeklagten Silber und Gold gemünzt wird. Kritisiert also auf verschiedenen Ebenen. Aber diese Schrift wird eben 1593 verboten, verketzert. Davon ist nur noch ein Fragment übrig, was jetzt bald in Edition erscheinen wird. Das darf ich schon sagen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Schrift. Aber weil Loos quasi in einem Ketzerprozess, der in St. Maximin auch geführt wird, unter Vorsitz des Abtes von St. Maximin und Beteiligung des Weihbischofs Binsfeld, hier muss Loos alle seine Thesen widerrufen. Und damit ist es für nachfolgende katholische Kritiker und Skeptiker des Hexenglaubens ganz schwierig, in diese Richtung der Argumentation wiederzugehen. Das kann Spee auch nicht machen. Der kennt den Widerruf des Loos. Und es war klar, wer sich auf diese Argumentation bezieht und sagt, der Teufel kann gar keinen Körper annehmen, Dämonen können nicht körperlich erscheinen. Und wenn sie das nicht können und wenn sie gar nicht wahrgenommen werden können von Menschen, dann kann man mit ihnen keinen Geschlechtsverkehr haben, man kann auch keinen Pakt mit ihnen schließen. Und damit ist das ganze Fundament des Hexenglaubens vernichtet. Und diese Schrift ist aber verboten worden und aus dem Verkehr gezogen. Da steckte auch der päpstliche Nuntius aus Köln dahinter, der Wind davon bekommen hat, dass diese Schrift fast in Köln gedruckt worden ist. Binsfeld hat ihm das wahrscheinlich vermittelt. Sie sehen, dahinter steckt eigentlich eine riesige Intrige, ein Kriminalfall geradezu. Und deshalb kulminiert hier in Trier so viel, was Hexenglaube und Hexenverfolgung angeht. Erstmal diese Verfolgung, die von außen auch als riesenhaft und groß wahrgenommen worden ist. Die Traktate von Binsfeld für den Hexenglauben und für die weitere Hexenverfolgung. Das unterdrückte skeptische Traktat von Loos plus Friedrich Spee, der hier ja sein Noviziat verbracht hat, später hierher zurückkommt und dann hier auch stirbt und sein Grab hier auch gefunden hat.
Die Schrift von Cornelis Loos ist ja 1593 verboten worden. Das ist ja nur ein paar Jahre nach der Hinrichtung von Vlade. Und auch danach sind ja auch weitere Frauen und Männer hingerichtet worden. Wann ist denn die letzte Hexe oder der letzte Hexer, der angebliche, denn hier in der Region verurteilt worden?
Also in der Stadt Trier haben wir den letzten Hexenprozess 1595, zumindest der letzte Hexenprozess gegen eine Frau, der nachgewiesen ist durch ein Prozessprotokoll. Das Hochgericht der Stadt Trier hat sich noch öfter mit Anfragen wegen Hexereiverfahren beschäftigt in den umliegenden Ämtern. Zunächst einmal kommt der erste Verfolgungsschub so Ende des 16. Jahrhunderts zur Ruhe. Es gibt dann nochmal ein Aufflackern im wahrsten Sinne des Wortes der Verfolgung. Zumindest haben wir keine Anzeichen dafür in der Stadt Trier selbst. Wir müssen uns aber klar machen, das, was Stadt Trier damals heißt, ist ein relativ kleiner Bezirk, wo rund 5000 Menschen leben. Und rundherum sind die Hochgerichte der geistlichen Institutionen, also von St. Maximin, von St. Matthias, aber auch St. Paulin zum Beispiel. Und da werden eben auch in St. Maximin werden noch in den 1630er und 1640er Jahren wieder Hexen verbrannt, aber bei weitem nicht mehr in dieser hohen Anzahl, wie das bis zum Ende des 16. Jahrhunderts passiert ist. Und da wir ja kein Aktenmaterial in Hülle und Fülle haben für die kurtrierischen Ämter, können wir nicht sagen, wann da die letzte Hexe, der letzte Hexenmeister hingerichtet worden ist. Fakt ist, dass der Kurfürst von der Leyen kurz nach seinem Amtsantritt nach 1652-53 in einem Geheimbefehl erlässt, dass alle Akten, die noch vorhanden sind, vernichtet werden.
Und es gab ja auch Verfolgungen ja auch in der Eifel und im Hochwald. Auch da gibt es keine konkreten Zahlen.
Für den ganzen Hunsrücker Raum oder auch für den Hochwald muss man sich mit einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Gerichtsbezirken beschäftigen, die zum einen zu kurfürstlichen Ämtern gehören, zum Beispiel zum Amt Grimburg, aber auch St. Maximin hat mit dem Hochgericht Detzem auch noch Teile, die diese Region betreffen. Da haben wir ja ein paar mehr Protokolle überliefert. Da wird es ganz schwierig. Wenn wir keine Protokolle, keine Register, keine Aufzeichnungen, keine Rechnungen haben, können wir rein statistisch wenig darüber aussagen, wie viele Hinrichtungen da konkret stattgefunden haben. Und die Zahlen, die wir dann zusammenbekommen oder die Fälle, die wir zusammenbekommen und die auch in meiner kleinen Ausstellung Hexentod, die in Grimburg ja auch noch zu sehen ist, zusammengestellt worden sind, sind natürlich absolut fragmentarisch. Das mag mehr gewesen sein, aber das können wir mit Sicherheit nicht sagen.
Was können wir aus diesen Verfahren lernen und wie stellen sich heute, ich sag mal, üble Nachredeverfahren da? Heute macht man ja auch noch Menschen, ich sag mal, mundtot, indem man quasi mit Gerüchten arbeitet.
Also der Begriff Hexenjagd ist ja gewissermaßen zu einem Synonym geworden für Hetzkampagnen, ob die jetzt in den Medien, in den Social Media laufen oder aber auch ganz öffentlich durchgeführt werden. Zurückzuführen ist diese Verwendung des Begriffs Hexenjagd auf das Stück The Crucible von Arthur Miller, geschrieben 1953, der da ja eine Parabel schon schreibt auf die von Senator McCarthy angezettelte Jagd auf vermeintliche Kommunisten. Der glaubte, die USA ja unterwandert von der kommunistischen Verschwörung. Und seitdem wird der Begriff Hexenjagd eben genau dafür verwandt. Schaut man jetzt in die Strukturen, wie in den Dorfgemeinden, städtischen Gemeinden, die Nachbarn und Familienmitglieder die Hexen aus ihrer Mitte heraus ja ermittelt haben. Das ist ja wichtig, dass wir uns das in Erinnerung rufen, dass die Bevölkerung selbst auch Hexen jagen wollte. Das war kein Top-Down-Prozess, sondern es war auch ein Prozess, der aus den Gemeinden selber herauskam. Dann können wir Strukturen erkennen, wie Menschen, die als missliebig gedeutet werden, die als sozial auffällig gedeutet werden und wahrgenommen werden, ohne es vielleicht zu sein, aber die in bestimmte Ecken geschoben werden, die mit bestimmten Vorurteilen beladen werden, wie die auch schon im 16. Jahrhundert durch üble Nachrede, durch Gerüchte, durch Rufschädigung, Ehrverletzungen, Beleidigungen, Diffamierungen, alles was dazu gehört, aus dem ganzen Arsenal der Ausgrenzung diffamiert worden sind. Und viele von diesen Verdächtigungen und üblen Nachreden dann auch in Hexenprozessen enden konnten. Die Strukturen der Ausgrenzung sind eigentlich durchaus vergleichbar, so wie man heute Personen mobbt und ausgrenzt und diffamiert. an den Pranger in den Social Media stellt, Shitstorms entfesselt, sind ähnlich, ja.
Stellt sich ja noch die Frage, wie gedenkt man heute an Dietrich Flade? Über die Auflösung quasi der fladischen Spende haben wir gesprochen, aber was gibt es sonst noch, was man an ihn erinnern kann?
2005 ist ein wichtiges, man kann sagen, Oratorium aufgeführt worden. Joachim Reinbach hat die Musik dazu geschrieben. Ich habe das Libretto verfasst. Der Titel war, oder der Titel ist, Der Richter muss brennen. Und da geht es ganz klar um den Prozess gegen Flade. Und der wird gespeist auch aus Originaltexten, sowohl aus dem Widerruf von Cornelius Loos als auch aus Prozessakten und aus den Akten von Flade. Und das ist ein wichtiges kulturelles Denkmal für Dietrich Flade, auch für den ganzen Prozess, auch für seine Wandlung vom Hexenrichter, der dann letztendlich selbst der Hexerei angeklagt und verurteilt worden ist. Und es gibt noch die Dietrich-Flade-Straße und wenn ich mich recht entsinne, soll dort auch noch ein Straßenerklärungsschild angebracht werden, damit auch allen klar ist, wer Dietrich Flade war und warum die Straße nach ihm benannt worden ist.
Frau Voltmar, Alexander, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir haben natürlich noch mehr Themen und auch weitere Folgen zum Thema Hexenverfolgung, auch mit Frau Voltmar, nämlich auch zum Schicksal von Hans Reuland, den wir vorhin hier erwähnt hatten, und auch zu Friedrich Spee und seinem Kampf gegen halt die Folter. Und natürlich noch mehr Informationen natürlich auch auf volksfreund.de/porter. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch bitte an podcast@volksfreund.de. Bis dahin.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.